HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister in dieser Feiertagsausgabe von Himmel und Erde zum Karfreitag kümmern wir uns um Schuld und Vergebung. Wir tun uns ja nicht leicht damit, Schuld einzugestehen. Schuld ist eine Last. Sie beschämt, sie wiegt schwer auf der Seele und auf den Schultern. Mehr oder weniger kennen wir das ja alle. Erleichterung schafft die Vergebung. Plötzlich wird es leicht auf der Schulter und mehr noch ums Herz. Wenn jemand sagt, es ist gut, ich vergebe dir, es ist vergeben und vergessen, dann kann man aufatmen. Schuld eingestehen und Vergebung üben, das ist mein Thema am Karfreitag. Eine Kultur der Vergebung untereinander und mir selbst gegenüber, das könnte das Leben eben so viel leichter machen. Ein menschlicher Fehltritt, Diebstahl, vielleicht ein schweres Verbrechen oder sogar Mord. Wie gehen Menschen mit ihren Taten, mit ihrer Schuld und den Schuldgefühlen um? Philipp Engel vom hr-Fernsehen hat mit dieser Frage im Gepäck Menschen in der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt getroffen. Er begegnete unter anderem einem Mörder und fragte nach, welche Gefühle überwiegen da? Schuldgefühle, Scham, Verzweiflung? Und warum ist es wichtig, sich mit den Schuldgefühlen auseinanderzusetzen? Sandra Winzer hat die Sendung gesehen und mit Philipp Engel gesprochen.
Er ist Anfang 40, wirkt offen und freundlich, arbeitet in der Gefängnisbücherei in Schwalmstadt. Vor 11 Jahren hat er seine Großmutter und ihren Lebensgefährten erschlagen und beraubt. Seitdem büßt er dafür als Häftling. Das Thema Schuld ist für ihn ein schweres Thema. Jeden Tag, sagt er.
Man hat ja eine Straftat begangen und man schläft damit jeden Abend ein und wird jeden Morgen damit wach. Dann denkt man darüber nach, so konnte mir sowas passieren oder warum ist mir das passiert.
Ein Albtraum, aus dem er nicht mehr rauskomme, so der Häftling. Immer wieder wühlen Schuldgefühle ihn auf. Er denkt nach, stellt sich selbst in Frage, hat Bilder von seinem Mord vor Augen.
Dass mir auch da schweißgebadet, wirklich klatschnass aufwacht. Das sind ja nicht nur die Bilder von den Opfern, auch das Drumherum, was man durchmachen musste durch die Verhandlung, was über einen gesagt worden ist, auch in der Verhandlung. Immer wieder geht es zurück auf die Opfer. Wäre mir das nicht passiert, würden vielleicht die Opfer heute noch leben. Und könnte ich es irgendwie ändern, würde ich es liebend gern ändern.
Die Tat zu ändern oder rückgängig zu machen, das geht nicht. Schuld ist für den Häftling deswegen auch eng mit Scham verknüpft. Geholfen haben ihm Gespräche mit Psychologen und dem Gefängnisseelsorger. Er möchte zu seiner Schuld stehen.
Durch die Gespräche hat man halt gelernt, den Tag oder allgemein sein Leben damit zu bewältigen. Aber es probiert auch aufzuarbeiten, wieso das passiert ist. Das tue ich auch für die Angehörigen draußen. Sie sehen, ich habe Fehler gemacht, ich stehe dazu, aber ich arbeite auch an mir und ich will, dass sowas nie wieder passiert.
Sich gemeinsam mit anderen die eigene Schuld genau anzusehen, war für den 40-Jährigen ein langer und schmerzhafter Prozess. Wenn alles gut geht, könnte er in 4 Jahren rauskommen. Er aber weiß, wenn seine Haftzeit vorbei ist, ist seine Schuld nicht vorbei.
Ich bin auch kein Mensch, der das verdrängen kann oder der sagt, das ist halt passiert und ich sitze dafür meine Strafe und dann ist gut. Diese Schuld wird auch immer bleiben nach meiner Haft. Das ist meine Vita leider jetzt.
Sandra Winzer über eine bemerkenswerte Ausgabe von Engel fragt im hr-Fernsehen. Nachzuschauen ist diese Ausgabe in der ARD-Mediathek unter Engel fragt. Den Link dazu finden Sie aber auch auf unserer Internetseite hrinforadio.de. hr-Info am Karfreitag, Schuld und Vergebung, das ist unser Thema in dieser Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Wie kommt schuldhaftes Verhalten zustande? Kann eigentlich jeder von uns zum Mörder werden? Norbert Nedopil ist Deutschlands bekanntester Gerichtspsychiater. Zahlreiche Verbrecher haben ihm Einblick in ihre Seele gewährt. Herr Professor Nedopil, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Jeder Mensch hat seinen Abgrund«. Soll das heißen, dass jeder Mensch zum Mörder werden kann?
Im Prinzip ja. Ich würde nicht sagen Mörder, weil Mörder ein juristischer Begriff ist. Mörder heißt, wenn man etwas aus Heimtücke oder aus Habgier machen kann. Aber jeder ist in der Lage, einen anderen Menschen zu töten, wenn es denn um dramatische Ereignisse geht. Stellen Sie sich vor, eine Mutter sieht ihr eigenes Kind mit dem Leben bedroht und wehrt sich und attackiert den Angreifer und tötet ihn dabei. Das würde, ich glaube, jede Mutter verstehen, dass so etwas passieren kann und dass sie in der Lage wäre dazu, wenn sie jemanden verteidigen muss.
Aber das wäre ja noch ein, ich sage mal in Anführungszeichen, ehrenwertes Motiv, nämlich Selbstverteidigung. Aber wie ist es denn, wenn wirklich so das Böse reinkommt, also wenn die Motivlage sich ins Dunkle verändert?
wenn die Motivlage sich ins Dunkle verändert, da würde ich sagen, gibt es sicher Menschen, die dazu weder von sich aus in der Lage sind, noch dazu verführbar sind. Die nicht verführbaren würden wir vielleicht als Helden bezeichnen. Wir kennen alle aus der Zeit des Dritten Reiches Menschen wie Bonhoeffer oder ähnliche, die sich standhaft gewehrt haben, sich in solche Tötungsmaschinerien einbinden zu lassen.
Aber Sie schreiben in Ihrem Buch mit dem Titel Jeder Mensch hat seinen Abgrund, aber auch unter anderem, das Eis ist dünn, man bricht schneller ein, als man denkt. Unter welchen Voraussetzungen bricht denn das Eis?
Das Eis bricht sehr schnell, wenn die Situation um einen herum sehr brüchig geworden ist, wenn Töten ja fast wie erlaubt wird oder wenn das menschliche Leben nicht mehr so viel wert ist, wie es bei uns ist. Wir schätzen uns in der glücklichen Lage, dass bei uns das menschliche Leben so viel wert ist, dass es eine hohe Hemmschwelle hat, gegen diesen Wertbegriff vorzugehen. Und das ist das Eis, was da ist und was uns schützt. Die Zahl der Morde in Deutschland ist von 1993 bis heute auf ein Drittel gesunken, von 2000 ungefähr auf 600 bis 700 Tötungsdelikte im Jahr.
Herr Professor Nedopil, ich selbst hatte mal die Gelegenheit, als Journalist jemanden zu interviewen, der als Mörder einsaß. Und was mich beeindruckt hat, war die Tatsache, dass Sie diese Tatsituation immer wie einen Tunnel schilderten. Also Menschen, die über eine gewisse Zeit in einer Tunnelsituation waren, wo ihnen die Tat zum Beispiel nur als der einzige Ausweg erschien. Also Menschen, die in ein ganz anderes Bezugssystem hereingeraten waren vom Kopf her. Ist das auch typisch für die Frage, ob man schuldig werden kann?
Es ist schon häufig so, dass die Betroffenen, also die dann zum Täter werden, dass die sich über eine längere Zeit wie gefangen in ihren eigenen Denken, aber auch in den Situationen, in denen sie sich bewegen, fühlen und dass sie dann sozusagen die Tötung als letzten Ausweg sehen. Das gibt es, aber es gibt natürlich auch Menschen, die töten aus Lust. Es gibt natürlich auch Menschen, die töten, weil sie den Macht Zuwachs genießen, der mit der Beherrschung eines anderen Lebens verbunden ist, das gibt es natürlich auch.
Herr Professor Nedopil, Sie sind Gerichtspsychiater, Sie begutachten Menschen, die grausame Verbrechen begangen haben und wir sprechen heute Morgen über Schuld. Entdecken Sie da häufig Schuldbewusstsein?
Man sollte ja nicht vergessen, dass fast ein Drittel der Taten, der Tötungsdelikte innerhalb einer Familie passieren. Das heißt, man tötet jemanden, den man mal geliebt hat oder vielleicht immer noch liebt, weil man in dieser Konfliktlage keinen anderen Ausweg gesehen hat. Und das plagt die Menschen natürlich danach. Also deswegen ist es für sie auch eine dramatische Belastung.
Wie kalkulierbar ist eigentlich ein Täter, der seine Strafe abgesessen hat und in die Freiheit entlassen wird?
Also im Grunde ist es so, dass die Fehler, die passieren, wenn man solche Leute entlassen hat, ja, ich würde mal sagen, wenn man ein Jahr betrachtet, dann reicht nicht aus, um überhaupt einen zu finden. Man muss mehrere Jahre die Statistiken verfolgen. Dann findet man einen vielleicht, der aus einer solchen Situation rückfällig geworden ist. Gleichzeitig laufen in Deutschland sicher 400 Leute rum, die schon jemand getötet haben und die noch nicht sozusagen ganz in Freiheit sind, sondern in Überwachungssituationen wie Lockerungen, wie probatorische Entlassungen. Also insofern laufen sehr viele rum, aber es passiert Gott sei Dank sehr wenig. Und heute ist auch hier die Sicherheit sehr viel größer geworden, als sie früher war.
Norbert Nedopil, Deutschlands bekanntester Gerichtspsychiater und Autor des Buches Jeder Mensch hat seinen Abgrund, erschienen im Goldmann Verlag. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Ein Mensch hat Angehörige durch einen schweren Autounfall verloren. Der Verursacher lebt. Kann man ihm je vergeben? Die Neigung zu sagen, das vergebe ich dir nie, ist groß. Aber ist es auch die beste Lösung? HR-Fernsehkollege Philipp Engel ist dem für seine Sendung Engel fragt im HR-Fernsehen nachgegangen. Jens Wellhöhner berichtet.
Auf einen Schlag hat er seine ganze Familie verloren. Albi Röpkes Eltern und sein Bruder starben bei einem Autounfall. Der Unfallverursacher überlebte. Für Röpke war das schwer zu ertragen. Beruflich hat er zwar ständig mit Unfällen zu tun, er ist nämlich Notfallseelsorger, aber nun war er selbst betroffen. Dem Mann verzeihen, der seine Familie auf dem Gewissen hat? Sehr schwer, selbst für ihn als Pfarrer. Schließlich versuchte Röpke die Flucht nach vorn im direkten Gespräch mit dem Unfallverursacher.
Auf jeden Fall hat es auch eine ganz egoistische Seite, weil das kenne ich sowohl aus meiner Arbeit als auch von mir. Wenn man nicht vergeben kann, wenn man hasst, dann kann man nicht abschließen. Und ich werde meinen Frieden finden.
Albi Röpke hat es geschafft. Er konnte den Mann, der sein Leid verschuldet hat, schließlich in die Arme nehmen. Philipp Engel hat das sehr beeindruckt.
Ich habe gelernt, dass Vergeben wichtig ist. Und zwar nicht so sehr, damit der andere so sagen kann, okay, Gott sei Dank, der hat mir vergeben, sondern auch für denjenigen, dem was angetan wurde. Weil wenn man vergibt und wirklich vergeben kann, dann kann das dazu beitragen, dass man sowas wie inneren Frieden wiederfindet.
In seiner Sendung über Vergebung erzählt Engel auch die Geschichte von Andrew Steimann. Er ist Rabbi einer jüdischen Gemeinde, hat mit dem Vergeben aber so seine Probleme.
Vergeben kann ich gar nicht. Das ist schon sehr persönlich. Es geht um einen Vater, also um meinen Vater, der mir eine schwere Kindheit beschert hat.
Schläge waren an der Tagesordnung. Liebe, Fehlanzeige. Das alles ist Jahrzehnte her, verfolgt Rabbi Steimann aber noch immer. Die Erinnerungen kann er nicht einfach löschen.
Um auf meinen Vater zurückzukommen, der hat nie um Vergebung gebeten.
Hätte er es getan, dann wäre die Situation für Steimann anders. Aber so? Der Rabbi zuckt mit den Schultern. Die Last bleibt.
Die ganze Ausgabe der Sendung Engel fragt kommt am Ostermontag um 13 Uhr im hr-Fernsehen. Wir empfehlen das ausdrücklich. Das sind starke Beiträge, die Engel fragt in diesem Feiertagsschwerpunkt zum Thema Schuld und Vergebung aufgenommen hat. Im Netz gibt es die Sendung bereits jetzt zum Anschauen. Auf der Webseite von Engel fragt im hr-Fernsehen finden Sie Näheres oder aber auch bei uns in der hr-Info-Internetseite. Da haben wir den Link für Sie bereitgestellt. Schauen Sie mal rein bei hr-inforadio.de.
HR Info. Himmel und Erde.
Menschen kränken einander, sie verletzen Gefühle anderer. Jeder hat das schon selbst erlebt. Selten geschieht so eine Kränkung absichtlich, dennoch sitzt der Schmerz in der Regel tief. Was tun dann? Vergessen? Die wenigsten schaffen das. Kann man es auf die leichte Schulter nehmen? Das ist auch nicht so einfach. Wie aber kann man verhindern, von seinen Gefühlen, seien es Wut, Hass, Schmerz oder auch die tiefe Verunsicherung, dauerhaft belastet zu werden, womöglich aufgefressen zu werden? Das ist meine Frage an die psychologische Beraterin und Autorin Beate M. Weingart. Frau Weingart, warum fällt uns das Vergeben oft so schwer, vor allen Dingen bei Menschen, die uns doch sehr nahe stehen und die wir doch eigentlich mögen?
Ja, zunächst mal erwartet man natürlich, dass die Person uns um Vergebung bittet. Und diese Voraussetzung, die verhindert oft, dass Menschen überhaupt bereit sind zu vergeben, weil oft eben diese Vergebungsbitte ausbleibt. Und dann aus freien Stücken jemandem zu vergeben, der gar nicht zugibt, dass er uns verletzt hat, das setzt natürlich sehr viel an Nachdenken voraus. Da brauche ich ja andere Gründe dafür.
Sie sagen, Frau Weingart, Verzeihen ist gut für unser Seelenheil. Warum ist das so? Was passiert da?
Ja, man muss sich das so vorstellen, wenn jemand uns angegriffen oder verletzt hat, dann hat er uns ja in irgendeiner Weise eine Wunde zugefügt. Und wir wissen ja von körperlichen Krankheiten, Wunden, die nicht heilen, sind einfach eine Belastung für den gesamten Menschen bis dahin, dass er einen vergiften kann. Und das gilt auch für seelische Wunden. Wir sollten es nicht akzeptieren, dass wir mit unverheilten Wunden leben. Das kostet auch viel zu viel Energie.
Also es ist eigentlich auch eine Frage schon fast des guten Umgangs mit sich selber und der Selbstsorge, dass man dafür sorgt, dass man tatsächlich am Verzeihen arbeitet. Lässt sich alles Böse vergeben? Gibt es nicht auch Grenzen?
Ich glaube, die Grenzen zieht man selber. Also Menschen haben Grenzen und aus den Grenzen, die sie selbst haben, zum Beispiel Grenzen des Verstehens oder auch Grenzen des Abstand nehmen können, daraus ergibt sich dann eine Grenze. Aber grundsätzlich gibt es nicht eine vorgegebene Grenze, was ein Mensch vergeben kann und was nicht. Es ist unglaublich, was Menschen vergeben können. Allerdings muss man gleich dazu sagen, nur freiwillig, nicht unter Zwang.
Was ist Ihre Beobachtung auch aus der Beratung vielleicht? Welche Fehltritte oder welche Kränkungen, die wir erleiden, so im Alltag, welche davon lassen sich besonders schwer verzeihen?
Zunächst mal natürlich welche, die dauernde Schäden in unserem Leben verursachen, wo wir nicht irgendwann sagen können, da ist ja gar keine Folge mehr da. Das ist schon schwierig. Stellen Sie sich vor, jemand fährt Sie über den Haufen und Sie haben hinterher einen Dauerschaden. Sowas zu vergeben, halte ich für wesentlich schwieriger, als es ist etwas, wo irgendwann einfach keine Spur mehr da ist. Und dann würde ich sagen, immer schwer zu vergeben sind alles, was so in Richtung Abwertung geht, Demütigung, Infragestellung unseres Wertes. Denn das kann man ja nicht so leicht wieder aufbauen, diese Beschädigungen, die da stattfinden. Und da sind Menschen oft sehr, sehr nachtragend. Mhm.
Es ist ja auch eine Erfahrung, dass wir uns selbst gelegentlich verzeihen sollten, weil wir vielleicht unter unseren Möglichkeiten geblieben sind oder was immer und dass uns das sehr belastet. Aber das scheint besonders schwer zu sein, oder?
Beim sich selbst verzeihen gibt es große Unterschiede. Die einen haben sehr hohe Erwartungen. Das ist ja immer auch von den Erwartungen abhängig.
Ah ja.
Und wenn ich sehr hohe Erwartungen an mich oder andere habe, bin ich entsprechend häufig auch von mir selbst enttäuscht. Und andere, die sind relativ schnell bereit, sich mildernde Umstände zuzubilligen oder anderen Menschen mildernde Umstände. Und die tun sich natürlich leichter mit sich oder anderen verzeihen. Da ist gar kein so großer Unterschied. Schlimm ist natürlich die Kombination, wenn Menschen nur an andere hohe Erwartungen haben und an sich selbst relativ geringe. Die sind dann oft sehr nachtragend anderen gegenüber und sehr nachsichtig sich selbst gegenüber. Das ist gefährlich.
Was ist aus Ihrer Sicht, Frau Weingart, so die wichtigste Voraussetzung, um einen Menschen verzeihen zu können?
Also nicht, dass der andere uns um Verzeihung bittet, denn damit macht man sich ja von dem abhängig. Ich würde sagen, die wichtigste Voraussetzung ist, dass wir selbst uns ganz ehrlich eingestehen und auch zugestehen, dass wir verletzt sind, gekränkt sind, enttäuscht, dass wir diesen Schmerz uns quasi auch erlauben und nicht irgendwie versuchen zu verdrängen oder wegzuschieben. Mhm. Denn es gibt so eine Grundregel, die heißt, nur was ich zulasse, kann ich loslassen.
Ja, also erstmal überhaupt zu spüren und sich wirklich ins Bewusstsein zu rufen, dass da was Schlimmes, was Unangenehmes
genau.
passiert ist.
Ja. Wenn man das nicht macht, dann ist man von dem Schmerz zwar ständig begleitet, das ist wie ein körperlicher Schmerz. Wenn ich dem nicht auf die Spur gehe, dann kann sein, der verlässt mich nie. Ich kriege ihn nicht mehr los. Ich muss ihn erstmal anschauen.
Wenn ich dann sage, die Kraft aufbringe, das Motiv aufbringe, die Motivation aufbringe, zu sagen, ich vergebe dir, der du mich gekränkt hast, der du mich belastet hast. Wenn ich es dann aber noch nicht fühle, was ist das? Wie schlimm ist das? Oder wie wichtig ist es, das auch noch zu fühlen?
Ja, also zunächst mal würde ich sagen, dieses Verzeihen hat schon, wie Sie richtig ansprechen, sehr viel mit Nachdenken zu tun. Denn ich muss ja nochmal rekonstruieren, was ist da eigentlich passiert? Warum hat der andere sich so verhalten oder geäußert? Was ging in dem Menschen vor? Warum bin ich an der Stelle so verletzlich? Warum hat mich das so getroffen? War dem anderen klar, was er mir antat oder war es völlig unbeabsichtigt? Da müssen so viele gedankliche Prozesse ablaufen, bis ich zu einer neuen Sichtweise komme, neuen Bewertung, dass in der Tat unsere Gefühle erstmal zurückstehen müssen. Und wenn ich dann irgendwann zu der Entscheidung komme, das wäre ja dann schon der dritte Schritt, ich möchte das dem anderen nicht mehr nachtragen, dann sollten natürlich die Gefühle entsprechend nachziehen und sagen, okay, dann möchte ich jetzt auch nicht länger in Groll und Wut und Bitterkeit verharren, sondern das Ganze sollte mehr in Richtung Gelassenheit gehen, in Richtung Trauer, ja, aber eben nicht, dass ich dem anderen ständig irgendwie mit Wut und Hass begegne. Und die Gefühle brauchen oft sehr lange, bis sie nachziehen. Das muss man von vornherein auch Gefühlen zugestehen. Die sind eigentlich manchmal ganz schön hartnäckig und können auch immer wieder kommen.
Ja? Was passiert denn, wenn ich feststelle, nein, ich kann noch nicht vergeben?
Dann würde ich mich fragen, woran liegt's? Was hindert mich dran? Also welcher Berg ist noch nicht überstiegen oder abgetragen? Ist es der Berg, dass ich so intensive Gefühle habe? Ist es der Berg, dass ich quasi immer noch hoffe, der andere möge sich entschuldigen, was natürlich wunderbar ist, aber ich kann es halt nicht erzwingen, ich kann es nicht zur Bedingung machen. Und oft ist es so, dass Menschen sich immer noch irgendwo an diese Hoffnung oder Erwartung klammern, der andere soll erstmal zugeben, was er uns angetan hat. Dann, und da möchte ich auf das zurückkommen, was Sie vorhin sagten, erst wenn ich merke, ich tue mir selbst eigentlich einen Riesengefallen, ich tue mir selbst was Gutes, ich schütze mich auch gesundheitlich, dann werde ich ein Stück weit unabhängig von der Einstellung des anderen.
Hm. Wenn ich jemandem sage, ich vergebe dir und wenn es auch nur innerlich ist, dann heißt das ja noch nicht, dass ich mich mit dieser Person auch versöhne. Es gibt da offensichtlich einen qualitativen Unterschied zwischen Verzeihen und Versöhnen. Das Versöhnen scheint noch wesentlich tiefer zu gehen, oder?
Also zunächst mal würde ich nicht sagen, ich vergebe dir, sondern ich würde sagen, ich vergebe diesem Menschen. Mhm. Also ich würde quasi nicht per du, sondern in der dritten Person mich über die Person mir Gedanken machen. Das ist einfacher. Denn ich vergebe dir macht ja keinen Sinn, wenn der andere gar nicht vis-à-vis ist und das hören will. Also das ist das eine. Ich vergebe einer Person, ihm oder ihr. Und das andere, Versöhnung, braucht natürlich die Beteiligung von beiden. Also Versöhnung ist nur möglich, wenn der andere tatsächlich etwas einsieht, etwas zugibt, mir begegnen will. Und das habe ich nicht in der Hand. Vergeben kann ich ohne ihn, aber Versöhnung kann ich nur mit dem anderen zusammen. Das ist der entscheidende Unterschied.
Vergebung tut uns selber gut. Beate M. Weingart hat ein Buch darüber geschrieben, über die vielen Hinweise, die sie uns hier gegeben hat. Es heißt, Das verzeihe ich dir nie und ist im Brockhaus Verlag erschienen. Und das nie ist natürlich eingeklammert. Man könnte es auch so lesen, Das verzeihe ich dir. Und zum Nachlesen haben wir Ihre Vorschläge nochmal für Sie zusammengestellt auf unserer Internetseite. Schauen Sie mal rein bei hrinforadio.de. Streit ist ja so alt wie die Menschheit. Ein Zank zwischen Geschwistern, eine Auseinandersetzung mit den Eltern, eine Meinungsverschiedenheit unter Freunden. Stets treffen unterschiedliche Interessen aufeinander, unterschiedliche Gefühle und Energien. Und wo Streit ist, folgt auch oft eine Versöhnung, weil sonst solche Situationen einfach unerträglich werden. Eltern lehren das ihre Kinder und sagen dann zum Beispiel, gebt euch die Hand und vertragt euch wieder. Meist folgen Kinder solchen Aufforderungen und nach kurzer Zeit spielen sie wieder in Eintracht miteinander. Wie versöhnungsbereit sind Kinder?
Jonathan und Julius aus Fulda sind 5 Jahre alt und Zwillingsbrüder. Sie haben viele Gemeinsamkeiten, schon rein äußerlich, und etliche gemeinsame Interessen. Und das birgt Zündstoff. Regelmäßig, sagt Mama Claudia.
Spielzeug? Fußball spielen? Ja, nein. Wer geht ins Tor? Wer darf mehr Zeit mit Papa verbringen, weil Papa rar ist, jobbedingt? Und dass es im Gleichgewicht ist, wer wann wo zu seinen Freunden gehen darf.
Doch so schnell ein Streit wie aus dem Nichts auftaucht, so schnell kann er sich auch wieder verziehen. Dennoch, eine Entschuldigung gehört immer dazu und die läuft bei Familie Mattes nach bestimmten Regeln.
Handgeben ist wichtig. In die Augen gucken. Weil sie sich sonst nicht ernst nehmen und nicht die Reaktion des anderen sehen. Sie müssen fair zueinander bleiben, dürfen gerne mal laut werden, dürfen nicht hauen, was sie natürlich in dem Alter gerne mal tun, aber irgendwo gibt's Grenzen.
Die Hand reichen, in die Augen schauen, das sind Zeichen dafür, dass eine Entschuldigung ernst gemeint ist. Da ist sich auch Samuel Rübsam sicher. Der Erzieher aus Fulda hat tagtäglich mit kleineren und größeren Katastrophen in seiner Kita zu tun.
Zwischen den Kindern gibt es Meinungsverschiedenheiten, die haben auch alle unterschiedliche Bedürfnisse und die können die auch ganz gut und lautstark durchsetzen.
Allein heute war schon wieder einiges los.
Wegen Stiften haben wir uns schon mal gestritten und so.
Wir haben uns wegen ein böses Wort gestritten.
Wir haben uns wegen Mensch, ärger dich nicht gestritten. Dann haben wir uns dann vertragen wieder.
Und dass das Versöhnen klappt, Darauf achtet der Erzieher, denn so ein Streit ist auch eine Verletzung, die manch einem sehr wehtun kann.
Dann braucht die Verletzung ein Pflaster. Und das Pflaster kann dann die Versöhnung sein. Man muss an einen Punkt kommen, wo man eine Übereinkunft findet zwischen den zwei Persönlichkeiten, die dann sagen, okay, wir sind wieder Freunde.
Eine Versöhnung ist auch immer eine Bitte. Und die sollte genau so formuliert werden.
Und nicht, ich sage Entschuldigung und das war's. Ich bitte jemanden um Entschuldigung und der muss mir dann verzeihen. Das ist ja nur eine Bitte.
Und das muss man auch aushalten, wenn so eine Versöhnung nicht gleich auf Anhieb klappt. Manchmal braucht ein Streit eben Zeit und einen zweiten Anlauf. Versöhnen will nämlich auch gelernt sein.
Und das war unsere Feiertagsausgabe zum Karfreitag von Himmel und Erde hier in HR Info. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage.